Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagnachmittagsversammlung der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten aus Religionsinstituten im Raum Salt Lake City. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zur Samstagnachmittagsversammlung der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle Anwesenden und alle, die auf anderem Wege an der Versammlung teilnehmen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor von Studenten aus Religionsinstituten im Raum Salt Lake City. Die Leitung haben Marshall McDonald und Richard Decker mit Bonnie Goodliff und Linda Margetts an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied »Kommt, höret, was der Heiland spricht«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Mark A. Bragg von den 70ern.
Thank you. Unser gütiger und lieber Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir bei dieser wunderbaren Konferenz, die uns Gelegenheit bietet, unseren Glauben an dich und deinen Sohn und sein Sühnopfer zu stärken. Wir danken dir für diese wunderbare Gelegenheit. Wir sind dankbar, dass wir der Stimme des Propheten lauschen können. Wir sind dankbar für Präsident Nelson. Wir lieben ihn, wir bestätigen ihn und bitte segne ihn und erhalte ihn aufrecht und leite ihn und seine wunderbaren Ratgeber und die Apostel im Rat der Zwölf, während sie diese Kirche führen und leiten unter der Weisung deines Sohnes. Wir sind dankbar für alle, die sich vorbereitet haben, an dieser Konferenz mitzuwirken. Segne sie, dass ihre Botschaften empfangen werden, dass wir entsprechend handeln werden. Wir sind sehr dankbar für unsere erstaunlichen Missionare überall. Bitte segne sie. Wir lieben sie. Segne sie mit Nächstenliebe und führe sie mit der Hilfe der Mitglieder, diejenigen zu finden, die bereitwillig sich mit dem wiederhergestellten Evangelium beschäftigen werden. Wir sind dankbar für die Schwestern dieser Kirche. Bitte segne sie und stärke sie, dass sie an Glauben zunehmen werden und dass ihr Zeugnis wachsen wird und dass sie mehr Vertrauen haben werden, auch diese Gefühle mit anderen zu besprechen. Bitte segne auch die Witwen und Witwer und diejenigen, die sich einsam fühlen, dass sie deine Liebe spüren und dass du dich um sie sorgst. Und dass sie aber vor allem auch, dass ihre Angehörigen und Freunde inspiriert werden, sich ihrer anzunehmen. Wir lieben dich und wir möchten unsere Dankbarkeit für all unsere vielen Segnungen zum Ausdruck bringen. Und diese Dinge erbitten wir demütig im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
We note that the statistical report, which has traditionally been presented during this session,
der statistische Report, der normalerweise an dieser Stelle wird jetzt künftig unmittelbar nach dieser Versammlung auf lds.org veröffentlicht und dann auch in der Konferenzausgabe der Zeitschriften der Kirche erscheinen. Ich werde Ihnen jetzt die leitenden, einige Veränderungen in der Führung der Kirche und bei den 70ern Präsidentschaften vorstellen. Danach verließ Kevin R. Jurgensen, der geschäftsführende Direktor der Buchführungsabteilung der Kirche, den Jahresbericht. In Anbetracht ihrer Berufung als neue Mitglieder des Kollegiums der 12 Apostel wird vorgeschlagen, Elder Garrett W. Gong und Elder Ulysses Suarez als Mitglied der Präsidentschaft der 70er zu entlassen. Außerdem entlassen wir Elder Craig C. Christensen, Elder Lynn G. Robbins und Elder Juan A. Uceda mit Wirkung ab dem 1. August aus ihrem Dienst als Mitglied der Präsidentschaft der 70er. Wer diesen Brüdern für die von ihnen geleistete engagierte Arbeit seinen Dank bekunden möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Folgenden aus ihrem Dienst als Gebietssiebziger entlassen. Stephen R. Bangalter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia und Juan Pablo Villar. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder so bereitwillig geleistet haben, anschließen möchte, zeige dies bitte durch Heben der Hand. Es wird vorgeschlagen, dass wir Schwester Bonnie L. Oscarson, Schwester Carol F. McConkie sowie Schwester Neil F. Marriott mit aufrichtigem Dank als Präsidentschaft der jungen Damen entlassen. Wir entlassen außerdem die Mitglieder des Hauptausschusses der jungen Damen, die so gute Dienste geleistet haben. Wer sich unserem Dank für die bemerkenswerten Leistungen und das Engagement dieser Schwestern anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Schwester Bonnie H. Cardin als erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung entlassen. Wer Schwester Cardin seinen Dank bekunden möchte, tue dies bitte durch Heben der Hand. Es wird vorgeschlagen, dass wir mit sofortiger Wirkung Elder Carl B. Cook und Elder Robert C. Gay als Mitglied der Präsidentschaft der 70er bestätigen. Ab dem 1. August 2018 werden auch die folgend genannten der Präsidentschaft der 70er angehören: Elder Terence M. Winston, Elder Jose A. Teixeira und Elder Carlos A. Godoy. Wer dafür ist, zeige es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Es wird vorgeschlagen, dass wir die folgenden Brüder als neue Generalautorität 70er bestätigen: Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar und Takashi Wada. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige ich durch das gleiche Zeichen. Es wird vorgeschlagen, dass wir folgende Brüder als neue Gebiets-70er bestätigen:
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Okay Shokok Eno, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park,
Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor?
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Bonnie H. Corden als Präsidentin der jungen Damen bestätigen. Mit Michelle Lynn Craig als erste Ratgeberin und Rebecca Lynn Craven als zweite Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir Lisa Renee Harkness als erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung bestätigen. Wer dafür ist, zeige es. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisation bestätigen, wie sie derzeit im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es. Präsident Nelson, das Abstimmungsergebnis wurde notiert. Diejenigen, die gegen einen der Vorschläge gestimmt haben, wenden sich bitte an ihren Pfahlpräsidenten. Nach der soeben durchgeführten Bestätigung haben wir aktuell 116 Generalautoritäten. Fast 40% von ihnen wurden außerhalb der Vereinigten Staaten geboren, nämlich in Deutschland, Brasilien, Mexiko, Neuseeland, Schottland, Kanada, Südkorea, Guatemala, Argentinien, Italien, Simbabwe, Uruguay, Peru, Südafrika, amerikanisch Samoa, England, Puerto Rico, Australien, Venezuela, Kenia, den Philippinen, Portugal, Fidschi, China, Japan, Chile, Kolumbien und Frankreich. Brüder und Schwestern, wir danken Ihnen für Ihren beständigen Glauben und Ihre Gebete zugunsten der Führer der Kirche. Wir bitten nun die neuen Generalautorität 70er, die neue Präsidentschaft der jungen Damen und Schwester Harkness von der Präsidentschaft der Primarvereinigung, ihre Plätze auf dem Podium einzunehmen. Wie angekündigt, verließ nun Kevin R. Jurgensen den Buchprüfungsbericht der Kirche für das Jahr 2017.
An die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage. Liebe Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder bestehend aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft die Ausgaben der Kirche. Die Einrichtungen der Kirche verwenden ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche. Die Buchprüfungsabteilung, deren Mitarbeiter anerkannte Fachleute sind und die von allen anderen Abteilungen der Kirche unabhängig ist, stellt anhand von Prüfungen fest, ob der einen Ausgang von Geldern ordnungsgemäß beaufsichtigt und das Vermögen der Kirche hinreichend geschützt wird. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2017 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die Vermögenswerte der Kirche in jeder Hinsicht gemäß den bewilligten Budgets und den Richtlinien und Buchprüfungsverfahren der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Die Kirche hält sich an den Rat, den sie auch ihren Mitgliedern gibt, nämlich einen Haushaltsplan einzuhalten, Schulden zu vermeiden und für Notzeiten zu sparen. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Kevin R. Jenkinson, geschäftsführender Direktor.
Danke schön. Der Chor erfreut uns jetzt mit dem Lied »Wo wird mir Trost zuteil?« Nach dem Lied hören haben wir das Vergnügen, von Elder David A. Bednar vom Kollegium der 12 Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Taylor G. Godoy von den 70ern.
Ich freue mich über die heilige Gelegenheit, die Führer unserer Kirche zu bestätigen. Von ganzem Herzen begrüße ich Elder Gong und Elder Soares im Kollegium der Zwölf Apostel. Ihr Wirken wird Menschen und Familien auf der ganzen Welt Segen bringen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten und zu lernen. Ich bete darum, dass der Heilige Geist uns lehrt und erleuchtet, wenn wir nun gemeinsam etwas über einen grundlegenden Aspekt der göttlichen Natur des Erretters herausfinden, der wir alle nacheifern sollen. Ich werde einige Beispiele anführen, die diese christliche Eigenschaft veranschaulichen, bevor ich diese besondere Tugend in meiner Ansprache dann genau benenne. Bitte hören Sie sich jedes Beispiel aufmerksam an und denken Sie mit mir über mögliche Antworten auf die Fragen nach, die ich stellen werde. Beispiel Nummer 1. Im Neuen Testament lesen wir von einem reichen jungen Mann, der Jesus fragt: Meister, was muss ich tun, Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Der Erlöser forderte ihn zunächst auf, die Gebote zu halten. Dann stellte der Herr ihm eine weitere Bedingung, die auf die besonderen Bedürfnisse und Umstände des jungen Mannes zugeschnitten war. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib ihn den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Vergleichen Sie die Reaktion des reichen jungen Mannes mit der Erfahrung von Amulek, wie sie im Buch Mormon beschrieben wird. Amulek war ein fleißiger, wohlhabender Mann, der viele Verwandte und Freunde hatte. Er beschrieb sich selbst als einen Mann, der oft gerufen wurde, doch nicht hören wollte, der von den Dingen Gottes wusste, sie aber nicht wissen wollte. Grundsätzlich war Amulek ein guter Mann, der sich jedoch von weltlichen Dingen ablenken ließ, ganz ähnlich wie der reiche junge Mann, der im Neuen Testament beschrieben wird. Doch obwohl Amulek früher sein Herz verhärtet hatte, gehorchte er der Stimme eines Engels, empfing den Propheten Alma bei sich zu Hause und gab ihm zu essen. Während Almas Besuch wurde er für den Geist empfänglich und wurde berufen, das Evangelium zu predigen. Amulek entsagte sodann all seinem Gold und Silber und seinen Kostbarkeiten um des Wortes Gottes willen und wurde von denen verworfen, die einst seine Freunde gewesen waren, und ebenso von seinem Vater und seiner Verwandtschaft. Was erklärt Ihrer Meinung nach den Unterschied zwischen der Reaktion des reichen jungen Mannes und der Amuleks? Beispiel Nummer 2. In einer gefährlichen Zeit des Krieges, die im Buch Mormon beschrieben wird, erfolgte ein Briefwechsel zwischen Moroni, dem Hauptmann der nephitischen Heeres, und Pahoran, dem obersten Richter und Regierenden des Landes. Moronis Heer litt Mangel, weil es von der Regierung nicht genügend unterstützt wurde, und so schrieb Moroni an Pahoran einen Brief wie einen Schuldspruch und warf ihm über den übrigen Führern Gedankenlosigkeit, Trägheit, Vernachlässigung und sogar Verrat vor. Pahoran hatte Moroni leicht grollen und ihm seinen falschen Anschuldigungen übel nehmen können, tat es aber nicht. Er reagierte mitfühlend und berichtete über einen Aufstand gegen die Regierung, von dem Moroni nichts wusste. Dann erklärte Pahoran: Siehe, ich sage dir, Moroni, dass ich an euren großen Bedrängnissen keine Freude habe. Ja, es bekümmert meine Seele. Und nun hast du mich in deinem Brief getadelt. Aber das macht nichts. Ich bin nicht zornig, sondern freue mich über die Größe deines Herzens. Wie erklärt sich wohl Pahorans gemäßigte Antwort auf Moronis Vorwürfe? Beispiel Nummer 3. Bei der Generalkonferenz vor 6 Monaten beschrieb Präsident Russell M. Nelson seine Reaktion auf den Aufruf von Präsident Thomas S. Monson, die Wahrheiten, die im Buch Mormon enthalten sind, zu studieren, darüber nachzudenken und sie anzuwenden. Er erzählte: Ich habe versucht, seinem Rat zu folgen. Ich habe unter anderem Listen darüber aufgestellt, was das Buch Mormon ist, was es bestätigt, was es widerlegt, was es erfüllt, was es klarstellt und was es offenbart. Es war aufschlussreich und inspirierend, das Buch Mormon aus diesen Blickwinkeln zu betrachten. Das empfehle ich jedem von Ihnen weiter. Auch Präsident Henry B. Eyring hat bei dieser Konferenz betont, welchen Stellenwert die Aufforderung von Präsident Monson in seinem Leben einnimmt. Er merkte an, ich habe seit über 50 Jahren Tag für Tag im Buch Mormon gelesen. Ich hätte also allen Grund zu der Annahme gehabt, Präsident Monsons Worte seien für jemand anders bestimmt. Aber wie viele von Ihnen fühlte auch ich mich durch die Aufforderung und die Verheißung unseres Propheten gedrängt, mich noch mehr anzustrecken. Dadurch ist zu meiner Freude und zur Freude vieler von Ihnen das eingetreten, was unser Prophet verheißen hat. Was erklärt wohl die sofortige und tief empfundene Reaktion dieser beiden Führer der Kirche, des Herrn, auf Präsident Monsons Aufruf? Ich will damit nicht sagen, dass sich die geistige, starke Reaktion von Amulek, Pahoran, Präsident Nelson und Präsident Eyring nur mit einer einzigen christlichen Eigenschaft erklären lässt. Sicherlich tragen viele miteinander verbundene Eigenschaften und Erfahrungen zu der geistigen Reife bei, die sich im Leben dieser vier vortrefflichen Diener widerspiegelt. Doch der Erlöser und seine Propheten haben eine wichtige Eigenschaft hervorgehoben, die wir alle besser verstehen und in unser Leben aufnehmen müssen. Bitte achten Sie auf die Eigenschaft, mit der der Herr sich selbst in einer Schriftstelle beschreibt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Unter all den Eigenschaften und Tugenden, die der Erlöser hätte auswählen können, entschied er sich, damit wir daraus lernen, die Sanftmut hervorzuheben. Ein ähnliches Muster wird in einer Offenbarung sichtbar, die der Prophet Joseph Smith 1829 empfing. Der Herr verkündete: Lerne von mir und höre auf meine Worte. Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in mir. Sanftmut ist ein prägendes Merkmal des Erlösers und zeichnet sich durch rechtschaffenes Handeln, bereitwilliges Sich-Fügen und starke Selbstbeherrschung aus. Diese Eigenschaft hilft uns, das Handeln von Amulek, Pahoran, Präsident Nelson und Präsident Eyring besser zu verstehen. Beispielsweise handelten Präsident Nelson und Präsident Eyring rechtschaffen und reagierten rasch auf die Aufforderung von Präsident Monson, das Buch Mormon zu lesen und zu studieren. Obwohl beide Männer wichtige und sichtbare Positionen in der Kirche innehaben und die Heiligen Schriften seit Jahrzehnten ausgiebig studiert haben, zögerten sie nicht und ihr Handeln zeugt von keinerlei Selbstgefälligkeit. Amulek ordnete sich bereitwillig Gottes Willen unter, nahm die Berufung an, das Evangelium zu predigen, und ließ seine Annehmlichkeiten und familiären Bindungen zurück. Und Pahoran war mit Verständnis und starker Selbstbeherrschung gesegnet, sodass er handelte, statt zu reagieren, als er Moroni die Schwierigkeiten erläuterte, die durch den Aufstand gegen die Regierung entstanden waren. Die christliche Eigenschaft Sanftmut wird in unserer heutigen Welt oft falsch verstanden. Sanftmut ist stark, nicht schwach. Aktiv, nicht passiv. Mutig, nicht zaghaft. Zurückhaltend, nicht exzessiv. Bescheiden, nicht selbstherrlich. Gütig, nicht dreist. Der Sanftmütige lässt sich nicht leicht zum Zorn reizen, ist nicht überheblich oder herrisch und erkennt die Leistungen anderer bereitwillig an. Während Demut üblicherweise anzeigt, dass man von Gott abhängig ist und ständig von ihm geführt und unterstützt werden muss, ist ein charakteristisches Merkmal der Sanftmut, dass man geistig besonders dafür empfänglich ist, sowohl vom Heiligen Geist zu lernen, als auch von Menschen, die weniger kompetent, erfahren oder gebildet scheinen, die vielleicht keine wichtige Position innehaben oder die anderweitig den Eindruck machen, dass sie nicht viel beizusteuern haben. Denken Sie an Naaman, den Feldherrn des Königs in Syrien, der seinen Stolz überwand und den Rat seiner Diener sanftmütig annahm, dem Propheten Elisha zu gehorchen und sich 7-mal im Jordan zu waschen. Sanftmut
ist der wichtigste Schutz vor stolzer Blindheit, die oft durch Bekanntheitsgrad, Position, Macht, Reichtum oder Glorifizierung hervorgerufen wird. Sanftmut ist eine Eigenschaft, die sich aus einem Wunsch entwickelt, aus rechtschaffener Wahrnehmung der sittlichen Selbstständigkeit und aus dem Streben, stets Vergebung für unsere Sünden zu erlangen. Sie ist auch eine geistige Gabe, nach der zu trachten durchaus angebracht ist. Wir müssen jedoch bedenken, zu welchem Zweck so eine Segnung gegeben wird, nämlich zum Nutzen und Wohle der Kinder Gottes. Wenn wir zum Erlöser kommen und ihm nachfolgen, wächst unsere Fähigkeit, mehr so wie er zu werden, in zunehmendem Maße und Schritt für Schritt. Der Geist versieht uns mit disziplinierter Selbstbeherrschung und einem ruhigen, gemäßigten Verhalten. Sanftmütig ist also etwas, was wir als Jünger des Meisters werden und nicht einfach eine Art, sich zu verhalten. Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter ausgebildet und er war mächtig in Wort und Tat. Und doch war er ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Sein Wissen und seine Fähigkeiten hatten ihn dazu veranlassen können, stolz zu sein. Stattdessen hat die Eigenschaft und geistige Gabe Sanftmut, mit der er gesegnet wurde, die Überheblichkeit im Leben des Mose gedämpft und ihn zu einem noch mächtigeren Werkzeug werden lassen, das Gottes Absichten erfüllen sollte. Die erhabensten und bedeutungsvollsten Beispiele an Sanftmut finden sich im Leben des Heilands selbst. Der große Erlöser, der hinabgefahren ist unter alles und gelitten hat, geblutet und gestorben ist, um uns von allem Unrecht zu reinigen, wusch seinen Jüngern liebevoll die staubigen Füße. Solche Sanftmut ist ein prägendes Merkmal des Herrn als Diener und Führer. Jesus bot ein vollkommenes Beispiel an rechtschaffenem Handeln und bereitwilliger Unterordnung, als er in Gethsemane schreckliche Qualen litt. Als er dort war, sagte er zu seinen Jüngern: Betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Und er kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Die Sanftmut des Erlösers bei dieser für die Ewigkeit bedeutenden, kaum auszuhaltenden Erfahrung zeigt uns allen, wie wichtig es ist, Gottes Weisheit über unsere eigene Weisheit zu stellen. Die Beständigkeit, mit welcher der Herr sich bereitwillig unterordnet, sowie eine starke Selbstbeherrschung sind beeindruckend und lehrreich für uns alle. Als ein bewaffneter Trupp Tempelwächter und römischer Soldaten nach Gethsemane kam, um Jesus zu ergreifen und zu verhaften, zog Petrus sein Schwert und schlug damit dem Diener des Hohenpriesters das rechte Ohr ab. Der Erlöser berührte daraufhin das Ohr des Dieners und heilte ihn. Bitte beachten Sie, dass er mit demselben himmlischen Macht, die ihn vor der Gefangennahme und Kreuzigung hätte bewahren können, die Hand ausstreckte, um einen seiner Häscher zu segnen. Denken Sie auch darüber nach, wie der Herr vor Pilatus angeklagt und zum Tod am Kreuz verurteilt wurde. Jesus hatte während des Verrats ihm erklärt: Oder glaubst du nicht, mein Vater würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Dennoch wurde der ewige Richter der Lebenden und der Toten paradoxerweise von einem Staatsbeamten mit vorübergehender Zuständigkeit verurteilt. Jesus aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, sodass der Statthalter sehr verwundert war. Die Sanftmut des Erlösers zeigte sich in seinem disziplinierten Handeln, seiner starken Beherrschung und seiner Weigerung, seine unendliche Macht zu seinem eigenen Vorteil einzusetzen. Mormon beschreibt Sanftmut als die Grundlage, auf der sämtliche geistige Fähigkeiten und Gaben aufbauen. Darum, wenn der Mensch Glauben hat, muss er notwendigerweise Hoffnung haben. Denn ohne Glauben kann es keine Hoffnung geben. Und weiter siehe, ich sage euch, es kann nicht Glauben und Hoffnung haben, wenn er nicht sanftmütig und von Herzen demütig ist. Denn sonst ist sein Glaube und seine Hoffnung unnütz, denn niemand ist vor Gott annehmbar als nur die Sanftmütigen und die von Herzen Demütigen.
Und wenn ein Mensch sanftmütig und von Herzen demütig ist und durch die Macht des Heiligen Geistes bekennt, dass Jesus der Christus ist, muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Denn wenn er keine Nächstenliebe hat, ist er nichts. Darum muss er notwendigerweise Nächstenliebe haben. Der Erretter hat erklärt, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Sanftmut ist ein grundlegender Aspekt des göttlichen Wesens, den wir dank des Sühnopfers und durch das Sühnopfer des Erlösers in unserem Leben empfangen und entwickeln können. Ich bezeuge, dass Jesus Christus unser auferstandener und lebender Erlöser ist. Ich verheiße, dass er uns führt, schützt und stärkt, wenn wir in der Sanftmut seines Geistes wandeln. Für diese Wahrheiten und Verheißungen lege ich ein unumstößliches Zeugnis ab, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Vor ein paar Jahren bekam ein Freund von mir ein hübsches Baby namens Brigham. Nach seiner Geburt wurde festgestellt, dass Brigham an einer seltenen Krankheit namens Morbus Hunter litt. Dies bedeutete leider, dass Brighams Leben kurz sein würde. Eines Tages, als Brigham und seine Familie auf dem Tempelgelände waren, sagte Brigham zweimal deutlich die Worte: Noch ein Tag. Am darauffolgenden Tag verstarb Brigham. Ich habe Brighams Grab ein paar Mal besucht. Jedes Mal, wenn ich dort bin, denke ich über die Worte noch ein Tag nach. Ich frage mich, was es bedeuten würde, welche Wirkung es auf mich, mein Leben hätte, wenn ich wüsste, dass ich nur noch einen Tag zu leben habe. Wie würde ich meine Frau, meine Kinder und andere behandeln? Wie geduldig und höflich wäre ich? Wie würde ich auf meinen Körper achten? Wie eifrig würde ich beten und in den Heiligen Schriften forschen? Ich denke, auf die eine oder andere Weise gelangen wir alle irgendwann zu der Noch-einen-Tag-Erkenntnis. Der Erkenntnis, dass wir die Zeit, die wir haben, weise nutzen müssen. Im Alten Testament lesen wir von Hiskia, einem König von Juda. Der Prophet Jesaja verkündete Hiskia, dass dessen Leben bald enden werde. Als Hiskia die Worte des Propheten hörte, fing er an zu beten, zu flehen und laut zu weinen. Daraufhin fügte Jehova Hiskias Leben 15 Jahre hinzu. Wenn uns mitgeteilt würde, dass wir nur noch kurze Zeit zu leben hätten, würden wir vielleicht auch um einige weitere Tage flehen, und zwar um deswillen, was wir hätten tun oder anders tun sollen. Ganz gleich, wie viel Zeit der Herr jedem von uns in seiner Weisheit gewährt, eines ist gewiss. Wir alle haben ein Heute, in dem wir leben. Und der Schlüssel zu einem erfolgreichen Heute ist die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Der Herr hat gesagt: Siehe, jetzt, bis des Menschensohn kommt, sagt man heute. Und wahrlich, es ist ein Tag des Opferns. Das englische Wort für Opfer ist von den lateinischen Wörtern sacer, das heilig bedeutet, und facere, was machen bedeutet, abgeleitet. Es bedeutet also, eine Sache heilig zu machen, ihr Ehre zu machen. Opferbereitschaft bringt die Segnung des Himmels hervor. Wie verleiht Opferbereitschaft unseren Tagen Bedeutung und bringt Segen hervor? Erstens, persönliche Opferbereitschaft stärkt uns und verleiht dem, wofür wir Opfer bringen, Wert. Vor einigen Jahren trat am Fastsonntag eine ältere Schwester ans Pult, um Zeugnis zu geben. Sie lebte in einer Stadt namens Iquitos, die im peruanischen Regenwald liegt. Sie berichtete, sie habe seit ihrer Taufe stets das Ziel gehabt, in Lima, in Peru, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Sie zahlte treu den vollen Zehnten und sparte jahrelang ihr karges Einkommen. Ihre Freude darüber, im Tempel gewesen zu sein und dort die heiligen Handlungen empfangen zu haben, kam in diesen Worten zum Ausdruck. Heute kann ich sagen, dass ich mich endlich bereit fühle, durch den Schleier zu gehen. Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Ich habe Geld gespart. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange, um in den Tempel zu gehen. Und nach 7 Tagen auf dem Fluss und 18 Tagen im Bus war ich endlich im Haus des Herrn. Als ich den heiligen Ort verließ, sagte ich mir, nach all den Opfern, die ich bringen musste, um in den Tempel zu kommen, werde ich mich von nichts dazu abbringen lassen, auch nur einen Bund, den ich geschlossen habe, auf die leichte Schulter zu nehmen. Das wäre eine Verschwendung. Dies ist eine sehr ernste Verpflichtung. Ich habe von dieser lieben Schwester gelernt, dass persönliche Opferbereitschaft eine unschätzbare Kraft ist, ein Antrieb für unsere Entscheidungen und Entschlüsse. Persönliche Opferbereitschaft ist ein Antrieb für unser Verhalten, unsere Verpflichtungen und Bündnisse und verleiht heiligem Bedeutung. Zweitens, Opfer, die wir für andere und andere für uns bringen, führen dazu, dass alle gesegnet werden. Als ich Zahnmedizin studierte, sah die finanzielle Zukunft unserer Wirtschaft nicht gerade vielversprechend aus. Eine Inflation führte dazu, dass der Wert der Währung von einem Tag zum nächsten drastisch fiel. Ich erinnere mich an das Jahr, als ich mich für einen Kurs über chirurgische Methoden einschreiben musste. Ich brauchte die gesamte erforderliche chirurgische Ausrüstung, bevor ich mich für dieses Semester einschreiben konnte. Meine Eltern sparten den benötigten Betrag. Eines Abends geschah jedoch etwas Tragisches. Wir wollten die Ausrüstung kaufen, mussten jedoch feststellen, dass der Betrag, den wir für den Kauf der gesamten Ausrüstung zur Verfügung hatten, inzwischen nur noch ausreichte, eine chirurgische Pinzette zu kaufen. Sonst nichts. Mit leeren Händen und schweren Herzen gingen wir wieder nach Hause, überzeugt, dass ich ein Semester am College verlieren würde. Da sagte meine Mutter jedoch plötzlich: Taylor, komm mit. Wir gehen in die Stadt. Wir gingen ins Stadtzentrum, wo es viele Geschäfte gab, die Schmuck kauften und verkauften. Als wir in einem Geschäft ankamen, nahm meine Mutter einen kleinen blauen Samtbeutel aus ihrer Handtasche. Darin war ein wunderschönes goldenes Armband mit der Inschrift „Für meine liebe Tochter von deinem Vater“. Es war ein Armband, das mein Großvater ihr einmal zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie verkaufte es vor meinen Augen. Als sie das Geld erhielt, sagte sie zu mir: Wenn ich eines sicher weiß, ist es das. Du wärst Zahnarzt. Geh und kauf all die Ausrüstung, die du brauchst. Können Sie sich vorstellen, was für ein Student ich von diesem Moment an wurde? Ich wollte der Beste sein und mein Studium bald abschließen, weil ich den hohen Preis des Opfers kannte, das sie gebracht hatte. Ich habe erfahren, dass die Opfer, die unsere Lieben für uns bringen, uns beleben wie kühles Wasser inmitten der Wüste. Solche Opfer schenken Hoffnung und Motivation. Drittens, jegliches Opfer, das wir bringen, ist kein Vergleich zu dem Opfer des Sohnes Gottes. Welchen Wert hat ein geliebtes goldenes Armband im Vergleich zu dem Opfer des Sohnes Gottes selbst? Wie können wir dieses unbegrenzte Opfer ehren? Wir können jeden Tag daran denken, dass wir noch einen weiteren Tag haben, um zu leben und treu zu sein. Amalek hat erklärt: Ja, ich möchte, dass ihr vortretet und euer Herz nicht länger verhärtet. Denn siehe, jetzt ist die Zeit und der Tag für eure Errettung. Und darum, wenn ihr umkehrt und euer Herz nicht verhärtet, wird der große Plan der Erlösung sogleich für euch zu Wege gebracht werden. Mit anderen Worten, wenn wir dem Herrn das Opfer eines reuigen Herzens und eines zerknirschten Geistes bringen, tun sich sofort die Segnung des großen Plans des Glücklichseins in unserem Leben kund. Der Plan der Erlösung ist dank des Opfers Jesu Christi möglich. Wie er selbst beschrieb, ließ das Opfer mich selbst, Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Es ist diesem Opfer zu verdanken, dass wir, nachdem wir aufrichtig umgekehrt sind, spüren können, wie die Last unserer Fehler und Sünden von uns genommen wird. Anstatt Schuld, Scham, Schmerz und Kummer zu empfinden und auf uns herabzusehen, haben wir ein reines Gewissen, sind glücklich und voller Freude und Hoffnung. Zudem können wir, wenn wir sein Opfer ehren und schätzen, von dem großen Wunsch beseelt werden, ein besseres Kind Gottes zu sein, der Sünde fern zu bleiben und die Bündnisse besser zu halten als je zuvor. Dann verspüren wir, wie Enos, nachdem ihm seine Sünden vergeben worden waren, den Wunsch, uns selbst aufzuopfern und uns um das Wohlergehen unserer Brüder und Schwestern zu bemühen. Und dann wächst unsere Bereitschaft, jeden weiteren Tag der Aufforderung zu folgen, die Präsident Howard W. Hunter aussprach, nämlich: Legen Sie einen Streit bei. Besuchen Sie jemanden, den Sie schon lange nicht gesehen haben. Legen Sie den Argwohn ab und ersetzen Sie ihn durch Vertrauen. Geben Sie eine sanfte Antwort. Machen Sie einem Jugendlichen Mut. Beweisen Sie in Wort und Tat Ihre Treue. Halten Sie Ihr Versprechen. Legen Sie Ihren Groll ab. Vergeben Sie einem Feind. Entschuldigen Sie sich. Bemühen Sie sich, verständnisvoll zu sein. Hinterfragen Sie, wie viel Sie von Ihren Mitmenschen erwarten. Denken Sie zuerst an die anderen. Seien Sie freundlich. Seien Sie einfühlsam. Lachen Sie mehr. Verleihen Sie Ihre Dankbarkeit Ausdruck. Seien Sie einem Fremden willkommen. Erfreuen Sie einem Kind das Herz. Geben Sie Ihrer Liebe immer wieder Ausdruck. Mögen wir unsere Tage mit solchen Impulsen und der Kraft ausfüllen, die persönliche Opferbereitschaft und die Opfer, die wir bringen und die andere für uns bringen, uns geben. Und mögen wir auf besondere Weise den Frieden und die Freude verspüren, die das Opfer des einzig Gezeugten uns bietet. Ja, den Frieden, der gemeint ist, wenn wir lesen, dass Adam fiel, damit Menschen sein können. Und dass Menschen sind, dass sie sind, damit sie Freude haben können. Diese Freude ist wahre Freude, die nur das Sühnopfer des Erretters Jesus Christus schenken kann. Ich bete darum, dass wir ihm nachfolgen, dass wir ihm glauben, dass wir ihn lieben und dass wir die Liebe verspüren, die jedes Mal, wenn wir nach einem weiteren Tag leben dürfen, in seinem Opfer zum Ausdruck kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir haben bemerkt, dass wir auch Silvio Flores und Victor P. Patrick als 70er bestätigen müssen.
Silvio Flores, Victor Patrick.
Wer dieser Maßnahme zustimmen kann, zeige es bitte durch Heben der Hand. Ist jemand dagegen? Danke sehr. Die Anwesenden singen jetzt gemeinsam mit dem Chor das Lied Wähle Recht. Nach dem Lied hören wir von Schwester Bonnie L. Askerson, die soeben als Präsidentin der jungen Damen entlassen wurde. Ihr folgt Elder Taniela B. Wakolo von den 70ern. Danach spricht Bruder Devin G. Durant, erster Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule, zu uns. Und der Chor singt ein Medley aus den Liedern Die Jugend Zions und Die eiserne Stange.
This is the 188th annual General Conference.
Dies ist die 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Thank you. A year ago, in the General Priesthood Session of Conference, Bishop Harold Kosse spoke to the men of the Church, describing how Aaronic and Melchizedek priesthood holders are inseparable partners.
Und des melchisedekischen Priestertums im Werk der Errettung untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Botschaft hat sich als ein großer Segen dabei erwiesen, den jungen Männern, die das aaronische Priestertum tragen, verständlich zu machen, welche Rolle sie beim Aufbau des Gottesreiches auf Erden spielen. Durch ihr gemeinsames Dienen wird die Kirche gestärkt. Unsere jungen Männer bekehren sich noch mehr und fühlen sich noch stärker verpflichtet, wenn sie erkennen, welchen Wert ihr Beitrag hat und wie großartig dieses Werk ist. Meine Worte heute sollen eine Ergänzung zu dieser Botschaft sein. Ich spreche über die jungen Damen in der Kirche, die ebenso gebraucht werden und eine unverzichtbare Rolle dabei spielen, das Werk des Herrn in ihrer Familie und in seiner Kirche zu vollbringen. Wie Bischof Kosse verbrachte auch ich einen guten Teil meiner Jugend in einem kleinen Zweig der Kirche. Oft wurde ich gebeten, Aufgaben und Berufungen zu übernehmen, die gewöhnlich von Erwachsenen ausgeführt werden. Beispielsweise übernahmen wir Jugendlichen oft die Planung und Durchführung unserer Aktivitäten. Wir verfassten Theaterstücke, gründeten eine Gesangsgruppe, die bei Aktivitäten des Zweiges auftrat und waren ebenbürtige Teilnehmer in allen Versammlungen. Ich wurde als Musikbeauftragte des Zweiges berufen und leitete jede Woche in der Abendmahlsversammlung den Gesang. Es war großartig, als 16-Jährige jeden Sonntag vor dem gesamten Zweig zu stehen und den Gesang zu leiten. Ich fühlte mich gebraucht und wusste, dass ich einen Beitrag leisten konnte. Andere verließen sich auf mich. Es war ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden. Diese Erfahrung trug dazu bei, mein Zeugnis von Jesus Christus zu stärken. Und genau wie bei Bischof Kosse wurde mein Leben dadurch im Evangeliumsdienst verankert. Jedes Mitglied soll wissen, wie sehr es gebraucht wird. Jeder Einzelne kann einen wichtigen Beitrag leisten und verfügt über einzigartige Talente und Fähigkeiten, mit denen er dieses wichtige Werk voranbringen kann. Die Pflichten unserer jungen Männer im aaronischen Priestertum werden im Buch Lehre und Bündnisse dargelegt und sind recht gut sichtbar. Den jungen Damen in der Kirche, ihren Eltern und Führern, ist es vielleicht gar nicht so bewusst, dass die jungen Damen ab dem Zeitpunkt ihrer Taufe die Bündnispflicht haben, mit den Trauernden zu trauern, ja, und diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen, und allzeit und in allem und überall, wo auch immer sie sich befinden mögen, selbst bis in den Tod, als Zeugen Gottes aufzutreten. Die jungen Damen können diese Pflichten in ihrer Gemeinde oder ihrem Zweig erfüllen, indem sie in der Klassenpräsidentschaft, im Jugendrat oder in anderen Berufungen dienen. Jede junge Dame in der Kirche soll sich geschätzt fühlen, Gelegenheiten zum Dienst am Nächsten haben und spüren, dass sie zu diesem Werk einen wertvollen Beitrag leisten kann. In Handbuch 2 erfahren wir, dass zum Erlösungswerk in der Gemeinde die Missionsarbeit der Mitglieder, die Aktiverhaltung der Bekehrten, die Aktivierung der weniger aktiven Mitglieder, Tempelarbeit und Genealogie sowie das Lehren des Evangeliums gehören. Dieses Werk wird von unseren treuen Bischöfen geleitet, die Priestertumsschlüssel für ihre Gemeinde innehaben. Seit vielen Jahren stellen wir uns in der JD-Präsidentschaft die Frage, in welchen dieser angegebenen Bereiche sollten die jungen Damen nicht mithelfen? Die Antwort lautet, dass sie in all diesen Bereichen einen Beitrag leisten können. So habe ich vor kurzem einige junge Damen in der Gegend von Las Vegas kennengelernt, die in ihrer Gemeinde als Berater für Tempelarbeit und Familiengeschichte berufen worden sind. Sie sprühten vor Begeisterung, dass sie den Mitgliedern ihrer Gemeinde beibringen und helfen konnten, ihre Vorfahren ausfindig zu machen. Sie verfügten über Computerkenntnisse, hatten gelernt, wie man Family Search benutzt und freuten sich darauf, ihr Wissen an andere weiterzugeben. Es war offensichtlich, dass sie ein Zeugnis hatten und verstanden, wie wichtig es ist, die Namen unserer verstorbenen Vorfahren zu finden, damit die notwendigen errettenden heiligen Handlungen für sie im Tempel vollzogen werden können. Vor einigen Monaten konnte ich mit Hilfe von zwei 14-jährigen jungen Damen eine Idee ausprobieren. Ich besorgte mir zwei echte Tagesordnungen eines Gemeinderats und gab Emma und Maggie jeweils eine davon. Ich bat sie, sich die Tagesordnung durchzulesen und zu überlegen, bei welchen der im Gemeinderat besprochenen Punkte sie vielleicht mithelfen könnten. Emma entdeckte, dass eine neue Familie in die Gemeinde ziehen wollte und sagte, dass sie beim Einzug und beim Auspacken helfen könnte. Außerdem könnte sie sich mit den Kindern anfreunden und ihnen ihre neue Schule zeigen. Sie sah, dass bald ein gemeinsames Essen in der Gemeinde stattfinden sollte und meinte, dass sie dabei auf vielerlei Weise helfen könnte. Maggie stellte fest, dass es mehrere ältere Leute in der Gemeinde gab, die sich nach Besuchen und Freundschaft sehnten. Sie sagte, sie würde diese wundervollen älteren Mitglieder gerne besuchen und ihnen helfen. Außerdem könnte sie dabei helfen, den Mitgliedern der Gemeinde beizubringen, wie man sich in sozialen Netzwerken anmeldet und diese nutzt. Auf der Tagesordnung gab es keinen einzigen Punkt, bei dem diese beiden jungen Damen nicht mithelfen konnten. Erkennen diejenigen, die im Gemeinderat sitzen oder eine andere Berufung haben, dass die jungen Damen wertvolle Hilfe dabei leisten können, sich der vielen Bedürfnisse in der Gemeinde anzunehmen? Meist gibt es eine lange Liste mit Fällen, wo Hilfe gebraucht wird, und oft überlegen wir nur, wer von den Erwachsenen helfen könnte. So wie unsere Träger des aaronischen Priestertums aufgefordert wurden, mit ihrem Vater oder anderen Trägern des melchisedekischen Priestertums zusammenzuarbeiten, können wir auch unsere jungen Damen bitten, gemeinsam mit ihrer Mutter oder anderen vorbildlichen Schwestern zu dienen und sich den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder anzunehmen. Sie sind fähig, eifrig und bereit, weit mehr zu tun, als lediglich sonntags in die Kirche zu gehen. Wenn wir bedenken, welche Aufgaben auf unsere jungen Damen schon bald zukommen, sollten wir uns vielleicht fragen, welche Erfahrungen wir ihnen bereits jetzt ermöglichen können, die sie auf ihre Rolle als Missionarin, Schriftgelehrte, Führungsbeamten in einer Hilfsorganisation, Tempelarbeiterin, Ehefrau, Mutter, Mentorin, Vorbild und Freundin vorbereiten. Sie können eigentlich schon jetzt damit anfangen, viele dieser Aufgaben zu übernehmen. Die Jugendlichen werden oft gebeten, am Sonntag einen Teil der Lektionen in ihrer Klasse zu übernehmen. Die jungen Damen haben jetzt auch die Möglichkeit, im Tempel einige Aufgaben zu übernehmen, die früher von Tempelarbeiterinnen oder anderweitigen Helferinnen übernommen wurden. Unsere PV-Mädchen werden nun zu der Versammlung zur Vorbereitung auf den Tempel und das Priestertum eingeladen, damit sie erkennen, dass auch sie wichtige Mitarbeiter in dem vom Priestertum geleiteten Werk sind. Sie lernen dort, dass Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder allesamt durch das Priestertum gesegnet werden und dass jeder eine aktive Rolle dabei spielen kann, das Werk des Herrn voranzubringen. Bischöfe, wir wissen, dass Ihre Pflichten oft schwer auf Ihnen lasten. Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben besteht darin, über die Kollegien des aaronischen Priestertums zu präsidieren. Doch gemäß Handbuch 2 geben der Bischof und seine Ratgeber auch der JD-Organisation Führung durch das Priestertum. Sie betreuen und stärken jede junge Dame und arbeiten eng mit den Eltern und den JD-Führungsbeamtinnen zusammen. Dort heißt es auch, der Bischof und seine Ratgeber nehmen regelmäßig an JD-Versammlungen, Dienstprojekten und Aktivitäten teil. Wir sind dankbar für alle Bischöfe, die sich die Zeit nehmen, die JD-Klassen zu besuchen und die den jungen Damen Gelegenheiten verschaffen, mehr als nur Zuschauer in diesem Werk zu sein. Danke, dass Sie dafür sorgen, dass Ihre jungen Damen sich der Bedürfnisse der Gemeindemitglieder annehmen und dass dies geschätzt wird. Aus diesen Gelegenheiten sinnvoll zu dienen, ziehen Sie viel größeren Nutzen als aus Aktivitäten, bei denen Sie bloß unterhalten werden. Euch, den jungen Damen in der Kirche, möchte ich sagen, dass ihr als Jugendliche oft sehr viel zu tun habt und vor Herausforderungen steht. Uns ist aufgefallen, dass viele von euch mit Minderwertigkeitsgefühlen, Angst, großem Stress, vielleicht sogar Depressionen kämpfen. Wenn ihr eure Gedanken nach außen richtet, statt bei euren eigenen Problemen zu verweilen, werden diese zwar nicht behoben, doch durch den Dienst am nächsten können eure Lasten oft leichter werden und eure Herausforderungen weniger schwierig erscheinen. Eine der besten Methoden zur Stärkung des Selbstwertgefühls besteht darin, dass man durch Anteilnahme und Dienst am nächsten zeigt, wie viel Gutes man beisteuern kann. Ich möchte euch dazu ermuntern, euch freiwillig zu melden und euch an die Arbeit zu machen, wenn ihr merkt, dass jemand Hilfe braucht. Wenn ihr eure Bündnispflichten erfüllt und euch am Aufbau des Gottesreiches beteiligt, werden euch Segnungen zufließen. Und ihr werdet entdecken, welch tiefe und nachhaltige Freude es mit sich bringt, ein Jünger Christi zu sein. Brüder und Schwestern, unsere jungen Damen sind erstaunlich. Sie verfügen über Talente, grenzenlose Begeisterung und Energie und sind mitfühlend und liebevoll. Sie möchten mithelfen. Sie müssen wissen, dass man sie schätzt und dass sie im Erlösungswerk eine unverzichtbare Rolle spielen. So wie sich die jungen Männer im aaronischen Priestertum darauf vorbereiten, mit ihrem Aufstieg ins melchisedekische Priestertum größere Dienste zu übernehmen, bereiten sich unsere jungen Damen darauf vor, der größten Frauenorganisation der Welt, der FFV, beizutreten. Gemeinsam bereiten sich diese schönen, starken, treuen jungen Damen und jungen Männer darauf vor, einmal Ehefrau und Mutter oder Ehemann und Vater zu werden und Kinder großzuziehen, die des celestialen Reiches würdig sind. Ich bezeuge, dass das Werk des himmlischen Vaters darin besteht, die Unsterblichkeit und das ewige Leben für seine Kinder zustande zu bringen. Unsere vortrefflichen jungen Damen spielen eine wichtige Rolle dabei, dieses Werk zu vollbringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Brüder und Schwestern, ich freue mich mit Ihnen am Evangelium der Lehre von Christus. Als Elder Neil L. Anderson 70er wurde einmal von einem Freund gefragt, wie einem zumut ist, wenn man vor 21.000 Menschen im Konferenzzentrum spricht. Elder Anderson antwortete, es sind nicht die 21.000 Menschen, die einen nervös machen, sondern die 15 Brüder, die hinter einem sitzen. Damals schmunzelte ich, doch jetzt geht es mir genauso. Wie gern ich diese 15 Männer habe, die ich als Propheten sehe und Offenbarer bestätige. Der Herr sagte Abraham, dass durch seine Nachkommen und das Priestertum alle Familien der Erde gesegnet sein werden. Ja, mit den Segnungen des Evangeliums und des ewigen Lebens. Diese verheißenden Segnungen des Evangeliums und des Priestertums wurden auf der Erde wiederhergestellt. Und 1842 vollzog der Prophet Joseph Smith das Endowment an einer begrenzten Anzahl Männer und Frauen. Mercy Fielding Thompson war eine von ihnen. Der Prophet sagte zu ihr, das Endowment wird dich aus der Finsternis in das wunderbare Licht bringen. Heute möchte ich näher auf die errettenden Verordnungen und heiligen Handlungen eingehen, die uns alle in das wunderbare Licht bringen. Im Nachschlagewerk Treu in dem Glauben steht, eine heilige Handlung ist eine formell mit der Vollmacht des Priestertums vorgenommene Handlung. Heilige Handlungen, die für unsere Erhöhung notwendig sind, bezeichnet man als errettende heilige Handlungen. Dazu gehören die Taufe, die Konfirmierung, die Ordinierung zum melchisedekischen Priestertum für Männer, das Endowment im Tempel und die Ehesiegelung. Elder David A. Butner hat erklärt, die errettenden und erhöhenden Verordnungen, die in der wiederhergestellten Kirche des Herrn durchgeführt werden, bilden die autorisierten Kanäle, durch die Segnungen und Mächte des Himmels in unser Leben einfließen können. So wie die zwei Seiten einer Münze gehören zu allen errettenden Verordnungen auch Bündnisse mit Gott. Gott verheißt uns Segnungen, wenn wir diese Bündnisse treu halten. Der Prophet Amulek hat erklärt, dies ist die Zeit, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen. Wie bereiten wir uns vor? Indem wir würdig heilige Handlungen empfangen. Wir müssen auch, wie Präsident Russell M. Nelson sagte, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg bleiben. Präsident Nelson sagte weiter, wenn Sie sich verpflichten, dem Erretter nachzufolgen, indem Sie Bündnisse mit ihm eingehen und diese auch halten, öffnet sich ihnen die Tür zu jeder geistigen Segnung und zu jedem Anrecht, die allen Männern, Frauen und Kindern überall offen stehen. John und Bonnie Newman haben, wie viele von Ihnen, die geistigen Segnungen empfangen, die Präsident Nelson verheißen hat. Eines Sonntags, nachdem Bonnie mit ihren drei kleinen Kindern in der Kirche gewesen war, sagte sie zu John, der kein Mitglied war, ich schaffe das nicht allein. Du musst dich entscheiden, ob du zu meiner Kirche mitkommst oder du eine Kirche aussuchst, zu der wir gemeinsam gehen können. Aber die Kinder müssen wissen, dass auch ihr Vater Gott liebt. Am darauffolgenden Sonntag und an jedem Sonntag danach kam John nicht nur mit, sondern er brachte sich ein, indem er über die Jahre in vielen Gemeinden, Zweigen und Primarvereinigungen Klavier spielte. Ich durfte John im April 2015 kennenlernen. Wir sprachen darüber, dass er seine Liebe zu Bonnie am besten dadurch zeigen kann, dass er mit ihr in den Tempel geht. Was aber erst möglich ist, wenn er sich taufen lässt. Nachdem er 39 Jahre lang in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage gegangen war, ließ John sich 2015 taufen. Ein Jahr später ließen sich John und Bonnie im Memphis, Tennessee Tempel siegeln, 20 Jahre nachdem Bonnie ihren Daumen empfangen hatte. Ihr 47-jähriger Sohn Robert sagte über seinen Vater, er ist richtig aufgeblüht, seit er das Priestertum empfangen hat. Und Bonnie ergänzte, John war schon immer ein glücklicher, fröhlicher Mensch. Aber seit er die heiligen Handlungen empfangen hat und seine Bündnisse hält, ist er noch liebenswerter geworden. Vor vielen Jahren warnte Präsident Boyd K. Packer, gutes Verhalten ohne die Verordnung des Evangeliums wird die Menschheit weder erlösen noch erhöhen. Wir brauchen aber nicht nur die Verordnungen und Bündnisse, um zu unserem Vater zurückkehren zu können, sondern wir brauchen auch seinen Sohn Jesus Christus und dessen Sühnopfer. König Benjamin hat verkündet, dass den Menschenkindern Errettung nur in und durch den Namen Christi zuteil werden kann. Durch sein Sühnopfer hat Jesus Christus uns von den Auswirkungen des Falles Adams erlöst und unsere Umkehr und schließlich auch die Erhöhung ermöglicht. Durch sein Leben hat er uns ein Beispiel gegeben, wie wir die errettenden heiligen Handlungen empfangen sollen, in denen die Macht des Göttlichen kundgetan wird. Nachdem der Retter sich hatte taufen lassen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, versuchte ihn der Satan. Gleichermaßen hören unsere Versuchungen nach der Taufe oder der Siegelung nicht auf. Aber wenn wir die heiligen Handlungen empfangen und die dazugehörigen Bündnisse halten, werden wir mit wunderbarem Licht erfüllt und wir empfangen Kraft, Versuchungen zu widerstehen und zu überwinden. Jesaja hat prophezeit, dass in den letzten Tagen die Erde entweiht wird, weil ihre Bewohner das Gesetz verletzt haben. Eine Warnung, die dem Propheten Joseph Smith in diesem Zusammenhang offenbart wurde, war: Sie nahen sich dem Herrn mit den Lippen. Sie verkünden Menschengebote als Lehre. Sie haben zwar eine Form der Gottesfurcht, aber sie leugnen deren Macht. Auch Paulus hat gewarnt: Den Schein der Frömmigkeit wahren sie, verleugnen aber deren Kraft. Wende dich von diesen Menschen ab. Ich wiederhole: Wenden Sie sich von diesen Menschen ab. Die vielen Ablenkungen und Versuchungen des Lebens sind wie reißende Wölfe. Es ist der wahre Hirte, der die Schafe und die Herde vorbereitet, schützt und warnt, wenn sich diese Wölfe nähern. Als Hirten Gehilfen, die versuchen, dem vollkommenen Leben des guten Hirten nachzueifern, sind wir da nicht ebenso Hirten unserer Seele und auch der anderen? Mit dem Rat von Propheten, Sehern und Offenbarern, die wir gerade bestätigt haben, und mit der Macht und Gabe des Heiligen Geistes können wir die Wölfe kommen sehen, wenn wir wachsam und bereit sind. Wenn wir im Gegensatz dazu leichtfertige Hirten unserer Seele und der von anderen sind, wird es wahrscheinlich Verluste geben. Leichtfertigkeit führt zu Verlusten. Ich fordere uns alle auf, treue Hirten zu sein. Das Abendmahl ist eine heilige Handlung, die uns hilft, auf dem Pfad zu bleiben und würdig davon zu nehmen, zeigt, dass wir die Bündnisse halten, die mit allen übrigen Verordnungen verknüpft sind. Vor einigen Jahren, als meine Frau Anita und ich in der Arkansas Mission Little Rock tätig waren, begleitete ich einmal zwei junge Missionare zu einem Termin. Während der Lektion sagte der liebe Bruder, den wir unterwiesen: Ich war schon einmal in Ihrer Kirche. Wieso müssen Sie jeden Sonntag Brot und essen und Wasser trinken? In unserer Kirche machen wir das zweimal im Jahr, zu Ostern und zu Weihnachten. Dann ist das immer etwas Besonderes. Wir sagten ihm, dass uns geboten wurde, uns oft zu versammeln, um Brot und Wein zu uns zu nehmen. Wir lasen in Matthäus 26 und 3. Nephi 18 vor. Doch er sah noch immer keine Notwendigkeit. Dann machten wir folgenden Vergleich. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem ziemlich schweren Autounfall verwickelt. Sie sind verletzt und bewusstlos. Jemand kommt vorbei, sieht, dass Sie bewusstlos sind und wählt den Notruf. Ihnen wird geholfen und Sie erlangen Ihr Bewusstsein wieder. Dann fragt mir diesen Bruder: Wenn Sie wieder zu sich kommen, welche Frage werden Sie stellen? Er antwortete: Ich würde wissen wollen, wie ich dorthin gekommen bin und wer mich gefunden hat. Ich würde mich gerade täglich bei ihm bedanken wollen, weil er mir das Leben gerettet hat. Wir erklärten diesem lieben Bruder, wie der Retter uns das Leben gerettet hat und wie wir ihm dafür immer wieder an jedem einzelnen Tag danken sollen. Wir fragten ihn: Wenn Sie wissen, dass er sein Leben für Sie und für uns gegeben hat, wie oft wollen Sie dann vom Brot und vom Wasser nehmen, die ja die Symbole für seinen Leib und sein Blut sind? Er sagte: Ja, jetzt wird mir das klar. Eine Sache noch: Ihre Kirche ist nicht so lebendig wie unsere. Dazu sagten wir: Was würden Sie tun, wenn der Retter Jesus Christus durch diese Tür hineinkommen würde? Er sagte: Ich würde sofort auf meine Knie gehen. Wir fragten ihn: Empfinden Sie das nicht auch, wenn Sie eine Kapelle der Heiligen der letzten Tage betreten? Ehrfurcht gegenüber dem Erretter? Er sagte: Natürlich. Jetzt leuchtet mir auch das ein. An jenem Ostersonntag kam er zur Kirche und danach immer wieder. Ich fordere uns alle auf, sich diese Frage zu stellen. Welche heiligen Handlungen, darunter auch das Abendmahl, muss ich empfangen und welche Bündnisse muss ich eingehen, halten und ehren? Ich verheiße Ihnen, wenn Sie an Verordnungen teilhaben und die dazugehörigen Bündnisse ehren, wird Ihnen das in dieser zunehmend finsteren Welt wunderbares Licht und Schutz bringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine Frau Julie und ich haben 6 Kinder großgezogen, die wir sehr lieb haben. Seit kurzem ist auch das letzte Flügge geworden. Es fehlt mir sehr, unsere Kinder immer zu Hause zu haben. Es fehlt mir, von ihnen zu lernen und sie zu unterweisen. Heute möchte ich zu allen Eltern sprechen und zu all denen, die gern Eltern sein möchten. Viele von ihnen ziehen bereits Kinder groß. Für andere mag diese Zeit bald kommen. Und noch andere vielleicht erst später damit gesegnet. Ich bete darum, dass wir alle anerkennen, was für eine freudige und heilige Aufgabe es ist, ein Kind zu unterweisen. Als Eltern machen wir unsere Kinder mit dem Vater im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus bekannt. Wir helfen unseren Kindern, ihr erstes Gebet zu sprechen. Wir geben ihnen Führung und Unterstützung, wenn sie durch die Taufe den durch Bündnisse vorgezeichneten Weg betreten. Wir bringen ihnen bei, Gottes Gebote zu befolgen. Wir unterrichten sie über den Plan, den er für seine Kinder hat, und wir helfen ihnen, die Einflüsse des Heiligen Geistes zu erkennen. Wir erzählen ihnen Geschichten von Propheten in alter Zeit und halten sie dazu an, lebende Propheten zu folgen. Wir beten für ihre Erfolge und leiden mit ihnen, wenn sie geprüft werden. Wir geben unseren Kindern Zeugnis für die Segnung des Tempels und bemühen uns, sie gut darauf vorzubereiten, eine Vollzeitmission zu erfüllen. Wir stehen ihnen liebevoll mit Rat zur Seite, wenn sie selbst Eltern werden. Doch selbst dann hören wir nie auf, ihre Eltern zu sein. Wir hören nie auf, ihre Lehrer zu sein. Aus diesen ewigen Berufungen werden wir nie entlassen. Lassen Sie uns heute einige der wunderbaren Gelegenheiten betrachten, bei denen wir unsere Kinder zu Hause unterweisen können. Beginnen wir mit dem Familienheimabend, der einen hohen Stellenwert in der von Glauben erfüllten Familie einnahm, in der ich aufgewachsen bin. Ich erinnere mich an keine besondere Lektion, die beim Familienabend vermittelt wurde. Ich erinnere mich aber, dass wir nicht eine Woche ausließen. Ich wusste, was meinen Eltern wichtig war. Ich erinnere mich an einer meiner liebsten Familienaktivitäten. Mein Vater forderte eines seiner Kinder auf, die Prüfung zu absolvieren. Er gab dem Kind dann eine Reihe von Anweisungen, wie geh zuerst in die Küche, öffne und schließe den Kühlschrank, lauf dann schnell in mein Schlafzimmer und nimm ein paar Socken aus meiner Kommode, komm dann zu mir zurück, hüpfe dreimal auf und ab und sag, Papa, ich hab's geschafft. Ich fand es toll, wenn ich an der Reihe war. Ich wollte jeden Schritt genau richtig machen und genoss den Augenblick, in dem ich sagen konnte, Papa, ich hab's geschafft. Diese Aktivität half mir, Selbstvertrauen zu entwickeln, und es fiel mir, unruhigen Jungen leichter aufzupassen, wenn Mama und Papa über ein Evangeliumsgrundsatz sprachen. Präsident Gordon B. Hinckley hat diesen Rat gegeben, sollten Sie Zweifel am Nutzen des Familienabends haben, probieren Sie ihn aus, rufen Sie Ihre Kinder herbei, unterweisen Sie, geben Sie ihnen Zeugnis, lesen Sie gemeinsam in den Heiligen Schriften und verbringen Sie eine schöne Zeit miteinander. Zitat Ende. Es wird immer etwas geben, was von einem Familienabend abhält. Trotzdem bitte ich Sie, einen Weg zu finden, um die Hindernisse zu umgehen und dem Familienabend Vorrang zu geben. Und lassen Sie den Spaß nicht zu kurz kommen. Das Familiengebet ist eine weitere hervorragende Gelegenheit zu unterweisen. Ich finde es herrlich, wie Präsident N. Eldon Taylor von seinem Vater beim Familiengebet unterwiesen wurde. Präsident Taylor hat erzählt, ich kann mich erinnern, dass wir eines Abends beim Familiengebet knieten und mein Vater zum Herrn sagte, Eldon hat heute etwas gemacht, was er nicht hätte tun sollen. Es tut ihm leid. Und wenn du ihm vergibst, wird er es nicht wieder tun. Das führte mich zu dem Entschluss, es nie wieder zu tun. Viel mehr als eine Tracht Prügel es vermocht hätte. Zitat Ende. Als Junge fand ich es manchmal lästig, dass wir es mit dem Familiengebet scheinbar übertrieben und dachte dann bei mir, haben wir nicht erst vor ein paar Minuten gebetet? Heute als Vater weiß ich, dass man als Familie gar nicht so viel beten kann. Es hat mich immer beeindruckt, wie der Vater im Himmel Jesus Christus als seinen geliebten Sohn vorstellt. Ich bete gern namentlich für meine Kinder, während sie zuhören, wie ich dem Vater im Himmel gegenüber zum Ausdruck bringe, wie lieb ich sie mir sind. Es scheint keine bessere Zeit zu geben, unseren Kindern unsere Liebe kundzutun, als wenn wir mit ihnen beten und oder sie segnen. Wenn eine Familie demütig im Gebet zusammenkommt, werden eindrückliche Lehren dauerhaft vermittelt. Die Unterweisung durch Eltern erfolgt wie bei einem Bereitschaftsarzt auf Abruf. Wir müssen immer bereit sein, unsere Kinder zu unterweisen, weil wir nie wissen, wann die Gelegenheit dazu kommt. Da geht es uns wie dem Erretter, der oft nicht in der Synagoge unterwies, sondern ganz ungezwungen in Alltagssituationen, zum Beispiel als er mit seinen Jüngern aß. aus einem Brunnen Wasser schöpfte oder an einem Feigenbaum vorbeiging. Vor vielen Jahren hatte meine Mutter erzählt, was ihre zwei besten Evangeliumsgespräche mit meinem älteren Bruder Matt waren. Einmal, als sie Wäsche zusammenlegte und ein anderes Mal, als sie ihm zum Zahnarzt fuhr. Etwas von dem vielen, was ich an meiner Mutter bewunderte, war ihre Bereitschaft, ihre Kinder zu unterweisen. Ihre Unterweisung als Mutter hörte nie auf. Als ich Bischof war, sagte mir meine damals 78-jährige Mutter, ich benötige einen Haarschnitt. Sie wusste, dass ich ein Vorbild sein musste und zögerte nicht, es mir zu sagen. Ich liebe dich, Mama. Als Vater bin ich motiviert, in den Schriften zu studieren und darüber nachzudenken, damit ich antworten kann, wenn mir meine Kinder oder Enkelkinder die Gelegenheit zu einer Unterweisung auf Abruf geben. Einige der besten Momente, etwas zu vermitteln, beginnen mit einer Frage oder einem Anliegen, die ein Unterrichtsteilnehmer am Herzen trägt. Hören wir in solchen Momenten zu? Mir gefällt die Aufforderung des Apostel Paulus. Seid stets bereit, jedem, also auch jedem Kind, Rede und Antwort zu stehen, der vor euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Als ich im Teenageralter war, forderten mein Vater und ich uns gern heraus, um zu sehen, wer den festeren Händedruck hatte. Wir drückten die Hand des anderen so fest wie möglich, damit er schmerzvoll das Gesicht verzog. Das klingt jetzt nicht sehr nach Spaß, aber damals hatte es uns Spaß gemacht. Nach einem dieser Kämpfe sah mir mein Vater in die Augen und sagte, du hast starke Hände, mein Sohn. Ich hoffe, dass deine Hände immer die Kraft haben, nie eine junge Dame unsittlich zu berühren. Dann forderte er mich auf, sittlich rein zu bleiben und anderen zu helfen, dies ebenfalls zu tun. Elder Douglas L. Callister hat über seinen Vater erzählt. Auf dem Heimweg von der Arbeit sagte mein Vater eines Tages plötzlich, ich habe heute meinen Zehnten gezahlt. Ich habe Danke auf den Spendenzettel geschrieben. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er unsere Familie segnet. Dann zollte Elder Callister seinem Vater, der ihn belehrt hatte, Respekt. Durch das, was er tat und durch seine Einstellung, lehrte er Gehorsam. Ich halte es für eine gute Idee, sich gelegentlich zu fragen, was werde ich meinen Kindern durch das, was ich tue und durch meine Einstellung über Gehorsam beibringen und was bringe ich ihnen bereits dazu bei? Das Schriftstudium mit der Familie ist ein ideales Umfeld, das Evangelium in der Familie zu vermitteln. President Russell M. Nelson hat gesagt, die Eltern sollen sich nicht nur an das Wort des Herrn klammern, sondern Gott hat ihnen auch geboten, ihre Kinder in seinem Wort zu unterweisen. Als Julie und ich unsere Kinder heranzogen, versuchten wir beständig und kreativ zu sein. In einem Jahr beschlossen wir als Familie, das Buch Mormon auf Spanisch zu lesen. War das der Grund, warum der Herr jedes unserer Kinder, das eine Mission erfüllt hat, in eine spanischsprachige Mission berufen hat? Es possible. Es hat mich zutiefst berührt, als Bruder Brian K. Ashton mir erzählte, dass er und sein Vater während seines letzten Jahres in der Highschool gemeinsam jede Seite im Buch Mormon gelesen haben. Bruder Ashton liebt die Heiligen Schriften. Sie sind in ihm im Herz und im Sinn geschrieben. Sein Vater hat diesen Samen gepflanzt, als Bruder Ashton als Teenager war, und dieses Samenkorn ist zu einem tief verwurzelten Baum der Wahrheit herangewachsen. Das Gleiche hat Bruder Ashton mit seinen älteren Kindern getan. Sein 8-jähriger Sohn hat ihn neulich gefragt, Papa, wann kann ich endlich das Buch Mormon mit dir lesen? Und schließlich unterweisen wir als Eltern am eindrucksvollsten durch unser Vorbild. Uns wird geraten, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Julie und ich besuchten vor kurzem auf einer Reise die Versammlung der Kirche und sahen diesen Vers in Aktion. Ein junger Mann, der bald seine Mission antreten sollte, sprach in der Abendmahlsversammlung. Er sagte, Sie denken alle, mein Vater sei in der Kirche so ein guter Mann, aber... Und er hielt inne und ich fragte mich mit Sorge, was er als nächstes sagen würde. Dann fuhr er fort, zu Hause ist er ein besserer Mann. Hinterher dankte ich diesem jungen Mann für die inspirierende Anerkennung, die er seinem Vater gezollt hatte. Dann fand ich heraus, dass sein Vater der Bischof der Gemeinde war. Obwohl dieser Bischof seiner Gemeinde treu diente, war sein Sohn der Meinung, dass er seine beste Arbeit zu Hause leistete. Elder Dietold Christofferson rät, wir haben viele Möglichkeiten, die heranwachsende Generation zu unterweisen und wir müssen unsere besten Gedanken und Anstrengungen geben, um sie in vollem Umfang zu nutzen. Vor allem müssen wir die Eltern weiterhin ermutigen und ihnen helfen, bessere und beständigere Lehrer zu sein, insbesondere durch ihr Vorbild. Zitat Ende. So belehrt der Retter. Als wir vor kurzem mit unseren zwei jüngsten Kindern im Urlaub waren, schlug Julie vor, dass wir stellvertretende Taufen im St. George und St. Diego Tempel durchführen sollten. Ich murrte innerlich und dachte, wir gehen zu Hause in den Tempel, jetzt sind wir im Urlaub, warum unternehmen wir nicht etwas Urlaubsmäßiges? Nach den Taufen wollte Julie vor dem Tempel Fotos machen. Wieder murrte ich innerlich. Sie können sich denken, was wir als nächstes taten. Wir machten Fotos. Julie möchte, dass unsere Kinder Erinnerungen daran haben, wie wir unseren Vorfahren geholfen haben, und das möchte ich auch. Wir brauchten keine förmliche Lektion über die Bedeutung des Tempels, wir lebten es vor. Dank einer Mutter, die gerne in den Tempel geht und möchte, dass ihre Kinder genauso empfinden. Wenn Eltern liebevoll aneinander festhalten und rechtschaffene Vorbilder sind, werden ihre Kinder auf ewig gesegnet. Mögen Sie alle, die Sie bei der Unterweisung Ihrer Kinder Ihr Bestes geben, Frieden und Freude in Ihren Berührungen finden. Und falls Sie meinen, dass es noch Raum zur Verbesserung gibt oder dass Sie sich besser vorbereiten müssen, folgen Sie demütigen Eingebungen des Geistes und beschließen Sie zu handeln. Der L. Tom Perry hat gesagt, das Wohl einer jeden Gesellschaft, das Glück der Menschen, ihr Wohlstand und ihr Friede sind alle darin verwurzelt, dass die Kinder zu Hause angeleitet werden. Ja, mein Nest ist jetzt leer. Aber ich bin immer noch auf Abruf bereit. Bereit und begierig, weitere kostbare Gelegenheiten zu finden, bei denen ich meine erwachsenen Kinder, ihre Kinder und eines Tages, hoffe ich, deren Kinder unterweisen kann. Ich flehe darum, dass wir die Hilfe des Himmels bei uns haben, wenn wir uns bemühen, in unseren Familien Lehrer wie Christus zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We are grateful for all who have spoken to us this afternoon and for the beautiful music that has been provided. We remind the brethren of the general priesthood meeting, which will commence in the conference center this evening at 6 p.m. Mountain Daylight Time.
Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr Ortszeit ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Elder Dale G. Renlund vom Kollegium der 12 Apostel. Nach Elder Renlunds Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Ich gehe, wohin du mich heißt«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Peter F. Mears von den 70ern. Elder Renlund.
Meine lieben Brüder und Schwestern, die Beziehung in der Familie können uns mit den lohnendsten, aber auch schwierigsten Erfahrungen überhaupt bescheren. Viele von uns haben schon mal eine Art Bruch in ihrer Familie erlebt. Ein solcher Bruch entstand zwischen zwei Helden der Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi in diesen letzten Tagen. Parley und Orson Pratt waren Brüder, bekehrte aus den Anfängen der Kirche und ordinierte Apostel. Beider Glaube wurde geprüft, doch sie gingen mit einem unerschütterlichen Zeugnis daraus hervor. Beide opferten viel für die Sache der Wahrheit und brachten diese sehr voran. Während der Zeit Nauvoo kam es zwischen ihnen zu Spannungen, die 1846 in einer hitzigen öffentlichen Konfrontation gipfelten. Eine tiefe und langwierige Kluft tat sich auf. Parley schrieb Orson zunächst, um die Kluft zu überwinden, doch Orson antwortete nicht. Da gab Parley auf, weil er meinte, es werde keinerlei Briefwechsel mehr geben, außer er ginge von Orson aus. Einige Jahre später, im März 1853, erfuhr Orson, dass man daran war, ein Buch über die Nachkommen William Pratts zu veröffentlichen, des ersten amerikanischen Vorfahren der Brüder Pratt. Orson brach wie ein kleines Kind in Tränen aus, als er diesen familiengeschichtlichen Schatz zu Gesicht bekam. Das Herz wurde ihm erweicht und er beschloss, die Beziehung zu seinem Bruder wieder in Ordnung zu bringen. Orson schrieb an Parley, »Mein lieber Bruder, es hat auch niemand unter allen Nachkommen unseres Vorfahren, Lieutenant William Pratt, so tiefes Interesse daran, nach eben diesen zu forschen, wie wir selbst.« Orson war einer der Ersten, die wussten, dass die Heiligen der letzten Tage die Pflicht haben, die Geschichte ihrer Familie zu erforschen und zusammenzustellen, damit wir stellvertretend für unsere Vorfahren heilige Handlungen vollziehen können. Er schrieb weiter, »Wir wissen, dass der Gott unserer Väter hier die Hand im Spiel hat. Bitte verzeih, dass ich dir nicht längst zurückgeschrieben habe. Ich hoffe, du vergibst mir.« Trotz ihres unerschütterlichen Zeugnisses war es die Liebe für ihre Vorfahren, die sie dazu brachte, eine Kluft zu schließen, Wunden zu heilen, um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Wenn Gott uns etwas aufträgt, hat er oftmals vielerlei Absichten dabei. Familienforschung und Tempelarbeit sind nicht nur für die Verstorbenen gedacht, sondern auch den Lebenden ein Segen. Bei Orson und Parley führte dies dazu, dass sie einander das Herz zuwendeten. Familienforschung und Tempelarbeit sorgten für die Macht zu heilen, was geheilt werden musste. Als Mitglieder der Kirche haben wir die von Gott bestimmte Aufgabe, unsere Vorfahren zu ermitteln und die Geschichte unserer Familie zusammenzustellen. Das ist weitaus mehr als nur ein uns empfohlenes Hobby, denn die errettenden heiligen Handlungen sind für alle Kinder Gottes nötig. Wir sollen unsere eigenen Vorfahren ausfindig machen, die gestorben sind, ohne die errettenden heiligen Handlungen zu empfangen. Wir können die heiligen Handlungen stellvertretend im Tempel vollziehen und unsere Vorfahren können sie dann annehmen. Auch sind wir dazu angehalten, Mitgliedern aus der Gemeinde und dem Pfahl mit den Namen ihrer Familie zu helfen. Es ist geradezu atemberaubend, dass wir durch die Familienforschung und die Tempelarbeit zur Erlösung der Verstorbenen
beitragen können. Doch wenn wir uns heute an der Familienforschung und Tempelarbeit beteiligen, stehen uns außerdem heilende Segnungen zu, die von Propheten und Aposteln verheißen wurden. Diese Segnungen sind aufgrund ihrer Reichweite, Konkretheit und Tragweite im Erdleben genauso atemberaubend. Auf dieser langen Liste stehen folgende Segnungen: ein größeres Verständnis vom Erretter und seinem Sühnopfer, ein größerer Einfluss des Heiligen Geistes, sodass wir Kraft spüren und Führung für unser Leben empfangen, ein größerer Glaube, sodass die Bekehrung zum Erretter tief und beständig wird, eine größere Fähigkeit und Motivation zu lernen und umzukehren, weil wir verstehen, wer wir sind, woher wir kommen und eine klare Vorstellung davon haben, was nach diesem Leben mit uns geschieht. Mehr läuternde, heiligende und mäßigende Einflüsse in unserem Herzen. Mehr Freude, weil wir besser dazu in der Lage sind, die Liebe des Herrn zu spüren. Mehr Segnung in der Familie. Ungeachtet unserer derzeitigen, vergangenen oder künftigen familiären Umstände oder wie unvollkommen auch unsere Vorfahren gewesen sein mögen. Mehr Liebe und Wertschätzung für Vorfahren und lebende Verwandte, sodass wir uns nicht mehr allein fühlen. Eine bessere Wahrnehmung, was der Heilung bedarf, und somit eine größere Fähigkeit, anderen mit der Hilfe des Herrn zu dienen. Mehr Schutz vor Versuchungen und dem immer stärker werdenden Einfluss des Widersachers und mehr Hilfe dabei, ein bekümmertes, gebrochenes oder besorgtes Herz und die Verwundeten zu heilen. Falls Sie um irgendeine dieser Segnungen gebetet haben, dann helfen Sie bei der Familienforschung und der Tempelarbeit mit. Wenn Sie das tun, werden Ihre Gebete erhört. Wenn heilige Handlungen stellvertretend für die Verstorbenen verrichtet werden, werden Gottes Kinder auf Erden geheilt. Kein Wunder, dass Präsident Russell M. Nelson in seiner ersten Botschaft als Präsident der Kirche verkündet hat: Wenn Sie Gott im Tempel verehren und sich dort für Ihre Vorfahren einsetzen, empfangen Sie vermehrt persönliche Offenbarung, Frieden und festigen Ihre Entschlossenheit, auf dem durch Bündnisse vorgezeichneten Weg zu verbleiben. Auch ein Prophet aus früherer Zeit sah Segnung für die Lebenden wie auch für die Verstorbenen vorher. Ein Bote aus dem Himmel zeigte Ezechiel in einer Vision einen Tempel, aus dem Wasser strömte. Ezechiel wurde gesagt: Diese Wasser fließen hinaus, sie strömen in die Araba hinab und münden in das Tote Meer, und die Wasser werden gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden sie gesund. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben. Zwei Eigenschaften des Wassers sind bemerkenswert. Erstens, obwohl der kleine Strom keine Zuflüsse hatte, wurde er zu einem mächtigen Fluss, wurde breiter und tiefer, je weiter er floss. Etwas Ähnliches geschieht mit den Segnungen, die aus dem Tempel strömen, wenn man sich als Familie aneinander siegeln lässt. Sie nehmen erheblich zu und wirken rückwärts und vorwärts durch die Generationen, wenn die Familie durch die Siegelung zusammengeschweißt wird. Zweitens, der Fluss erneuerte alles, womit er in Berührung kam. Die Segnungen des Tempels haben eine genauso erstaunliche heilende Wirkung. Sie können Herzen, Leben und Familien heilen. Hier ein Beispiel. Im Jahr 1999 brach ein junger Mann namens Todd plötzlich zusammen. Ihm war ein Blutgefäß im Gehirn gerissen. Gleich Todd und seine Familie der Kirche angehörten, kamen sie nur unregelmäßig und keiner von ihnen hatte bisher die Segnung des Tempels erfahren. Am Abend, bevor Todd starb, saß seine Mutter Betty an seinem Bett, streichelte ihm die Hand und sagte: Todd, wenn du wirklich gehen musst, verspreche ich dafür zu sorgen, dass die Tempelarbeit für dich erledigt wird. Am nächsten Morgen wurde Todd für hirntot erklärt. Chirurgen pflanzten Todds Herz meinem Patienten Rod ein, einem bemerkenswerten Menschen. Einige Monate nach der Transplantation erfuhr Rod den Namen der Familie seines Herzspenders und nahm Briefkontakt mit ihr auf. Etwa 2 Jahre später ging Todds Mutter Betty das erste Mal in den Tempel und lud Rod ein, ebenfalls zu kommen. Rod und Betty trafen sich im zelestialen Saal des St. George Utah Tempels zum ersten Mal persönlich. Einige Zeit danach verstarb Todds Vater, Bettys Ehemann. Ein paar Jahre später bat Betty Rod, stellvertretend für ihren verstorbenen Sohn, die heiligen Handlungen des Tempels zu empfangen. Rod kam der Bitte dankbar nach. Die stellvertretende Arbeit fand ihren Höhepunkt in einem Siegelungsraum des St. George Utah Tempels. Betty kniete am Altar ihrem Enkel gegenüber, der als Stellvertreter fungierte, und wurde an ihren verstorbenen Mann gesiegelt. Die Tränen liefen ihr die Wangen herab, als sie Rod mit zum Altar winkte. Rod kniete sich als Stellvertreter für ihren Sohn Todd, dessen Herz noch immer in seiner Brust schlug neben sie. Dann wurde Rods Herzspender Todd für alle Ewigkeit an seine Eltern gesiegelt. Todds Mutter hatte das Versprechen, das sie ihrem sterbenden Sohn Jahre zuvor gegeben hatte, gehalten. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. 15 Jahre nach der Herztransplantation verlobte sich Rod und bat mich, die Ehesiegelung im Provo-Utah-Tempel durchzuführen. Am Tag der Hochzeit traf ich mich mit Rod und seiner wunderbaren Braut Kim in einem Raum neben dem Siegelungsraum, wo ihre Familien und besten Freunde warteten. Nachdem ich kurz mit den beiden gesprochen hatte, fragte ich sie, ob sie irgendwelche Fragen hätten. Rod sagte ja, die Familie meines Spenders ist hier und würde sie gern kennenlernen. Ich war völlig überrascht und fragte, Sie meinen, Sie sind hier? Jetzt? Rod sagte ja. Also ging ich um die Ecke und bat die Familie, aus dem Siegelungsraum zu kommen. Betty, ihre Tochter und ihr Schwiegersohn kamen zu uns. Rod umarmte Betty zur Begrüßung, dankte ihr fürs Kommen und stellte mich ihr dann vor. Er sagte, Betty, das ist Elder Ranland. Er war der Arzt, der sich über all die Jahre um das Herz deines Sohnes gekümmert hat. Sie ging durch den Raum auf mich zu und umarmte mich. Und in den nächsten Minuten gab es überall Umarmungen und Freudentränen. Nachdem wir uns wieder gefasst hatten, begaben wir uns in den Siegelungsraum, wo Rod und Kim für Zeit und alle Ewigkeit aneinander gesiegelt wurden. Rod, Kim, Betty und ich können bezeugen, dass der Himmel sehr nah war und dass an diesem Tag noch andere bei uns waren, die bereits den Schleier durchschritten hatten. Gott siegelt und heilt in seiner unbegrenzten Fähigkeit einzelne Menschen und Familien, ungeachtet ihrer Schicksalsschläge, Verluste und Drangsale. Manchmal vergleichen wir das, was wir im Tempel empfinden, mit einem Blick in den Himmel. An jenem Tag im Provo Utah Tempel halte dieses Zitat von C.S. Lewis in mir nach. Der Mensch sagt über manch weltliches Leid, kein zukünftiges Glück kann dies wieder gut machen. Er weiß ja nicht, dass der Himmel, sobald man ihn erreicht, Rückwirkung hat und sogar vergangene Qual in Herrlichkeit verwandelt. Die Gesegneten werden sagen, wir haben niemals irgendwo anders gelebt als im Himmel. Gott wird uns stärken, helfen und aufrechterhalten, und er wird uns unseren tiefsten Kummer heiligen. Wenn wir die Geschichte unserer Familie zusammentragen und stellvertretend für unsere Vorfahren in den Tempel gehen, erfüllt Gott viele dieser verheißenen Segnungen gleichzeitig auf beiden Seiten des Schleiers. Ähnlich werden wir gesegnet, wenn wir Menschen aus unserer Gemeinde oder zum Pfahl helfen, es uns gleich zu tun. Mitglieder, die nicht in der Nähe eines Tempels wohnen, erhalten diese Segnung ebenfalls, wenn sie Familienforschung betreiben und die Namen ihrer Vorfahren zusammentragen, damit die heiligen Handlungen des Tempels vollzogen werden können. Präsident Russell M. Nelson ermahnt uns jedoch, wir können uns den ganzen Tag über von Erlebnissen inspirieren lassen, die andere bei der Tempelarbeit und der Familienforschung hatten. Aber wir müssen selbst aktiv werden, um diese Freude auch selbst zu erleben. Er sagte weiter, bitte denken Sie gebeterfüllt darüber nach, welches Opfer, vorzugsweise ein Opfer an Zeit, Sie bringen können, um mehr Tempelarbeit zu machen und mehr an Ihrer Familiengeschichte zu arbeiten. Wenn Sie Präsident Nelsons Aufforderung nachkommen, werden Sie Ihre Familie entdecken, sammeln und verbinden. Darüber hinaus werden Ihnen und Ihrer Familie Segnungen zufließen, wie mit dem Fluss, von dem Ezechiel spricht. Sie werden Heilung für das finden, was geheilt werden muss. Orson und Parley Pratt haben die heilende und siegelnde Wirkung der Familienforschung und der Tempelarbeit schon früh in dieser Evangeliumszeit erlebt. Betty, ihre Familie und Rod haben sie ebenfalls erlebt. Und sie können das auch. Durch sein sühnendes Opfer bietet Jesus Christus allen diese Segnungen an, den Verstorbenen wie auch den Lebenden. Dank dieser Segnung werden wir erkennen, dass wir im übertragenen Sinne niemals irgendwo anders gelebt haben als im Himmel. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven, we're so thankful for the feelings that we've had during this conference session. We're thankful for this beautiful choir.
Wir sind so dankbar für diesen wunderbaren und für die Erinnerung für das, was wir tun sollen. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, unseren Propheten zu bestätigen, Präsident Russell M. Nelson. Wir sind dankbar für ihn und für den wunderbaren Geist, den er mit sich trägt. Gib uns den Mut und die Sanftmut, die Dinge zu tun, die er uns lehrt, so wie er durch den Heiland geführt wird. Wir danken dir für die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel und wir lieben und bestätigen sie. Wir sind dankbar für die Brüder, die heute auch entlassen wurden und bitten dich, sie zu stärken. Während wir auf der ganzen Welt hier zusammenkommen, sind wir dankbar für die Antworten und für die Aufforderung, die wir verspürt haben. Und wir bitten dich, danach zu handeln. Wir sind besonders dankbar an diesem Tag für deinen Sohn Jesus Christus. Hilf uns, dass wir uns an ihn erinnern können, an sein Opfer, was er für uns gebracht hat, für das Versprechen der Unsterblichkeit und der Umkehr und ewiges Leben durch ihn erhalten zu können. Wir bitten dich jetzt, wo diese Versammlung endet, dass wir zurückkehren und dass wir im weiteren Verlauf dieser Konferenz weiter den Propheten zuhören. Im Namen Jesu Christi. Amen. Dies war eine Übertragung von der 188. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgte ein gemischter Chor von Studenten aus Religionsinstituten im Raum Salt Lake City. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.